Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürck und diese Folge habe ich live vor Publikum aufgezeichnet beim 48 Forward Side Event zur Republika in Berlin. Und zwar mit gleich drei Gästen. Professor Dr. Claudia Bünte ist Marketing- und Markenexpertin. Sie lehrt als Professorin an der SRH Berlin und forscht seit 2016 zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft. Außerdem berät sie Unternehmen in Marketing und Markenführung. Oliver Oest ist Mitgründer und Geschäftsführer der Berliner Kreativagentur Tinkerbell. Und Gensada Kane ist Markenstratege, vielfacher Cannes Lions Gewinner und Mitgründer der Fake Agency. Drei Menschen also, die von Ideen leben und die allen Grund haben zu fragen, was aus diesem Lebensunterhalt gerade wird. Ich wollte von Ihnen wissen, kann eine Maschine wirklich kreativ sein? Was bleibt uns Menschen noch, wenn die KI die ersten 80% der Arbeit übernimmt? Und wem gehört am Ende eigentlich der Wert, den all diese Intelligenz erschafft? Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Wir sind hier heute im Rahmen sozusagen der Republika in Berlin und möchten uns heute mal so ein bisschen über KI und Kreativität unterhalten und die Frage, brauchen wir denn überhaupt noch Menschen, wenn wir kreative Gedanken haben wollen, oder laufen wir einfach alleine mit der KI im Ohr sozusagen durch den Wald und lassen uns neue tolle Dinge einfallen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal erstmal das machen, was ich am allerliebsten nicht mache, nämlich mich selbst vorstellen. Aber ich muss mich ja nicht vorstellen. Insofern dürft ihr das einmal machen und kurz mal zwei, drei Worte zu euch sagen. Und ich würde sagen, Ladies first.
Ah, sehr schön. Hallo, mein Name ist Claudia Bünte, im vollen Titel sogar Professor Dr. Claudia Bünte. Und ich befasse mich mit KI seit 2016. Das ist mein Forschungsgebiet in meiner Professur. Und das hört sich jetzt alles sehr wissenschaftlich an. Ich gucke mir das Ganze aber aus der Praxis an, weil ich parallel Unternehmen im Marketing und in der Markenführung berate und ein Sachverständigenbüro habe. Und eigentlich heißt meine große Überschrift eben eher Marke Marketing. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Dann kommen wir erstmal zu mir. Ich bin Oliver Oest, ich bin einer der Geschäftsführer und Gründer von Tinkerbell, was eine Kreativagentur ist in Berlin, die Kampagne für gute Sachen macht. Und wir haben sehr früh schon angefangen zu experimentieren mit KI und haben viele Sachen hier relativ früh schon ausprobiert. Und ich glaube, wir sind, ja, kann man je auf der Höhe der Zeit sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir geben uns da große Mühe, aber wir haben schon viele Erfahrungen sammeln können in der Zwischenzeit und sind auch immer noch dabei, uns in dem Zusammenhang weiterzuentwickeln, aber haben im Zusammenhang mit, was ist wirklich Kreativität und wozu taugt denn die KI, glaube ich, mittlerweile eine sehr klare Meinung schon gefasst. Und ich bin gespannt, ob das Gen bei dir ähnlich sein könnte.
Mein Name ist Gen. Ich bin aus Düsseldorf und Japaner und vielen Dank für die Einladung. Und wir machen Fake Agency, auch nochmal ein bisschen Self-Promotion, machen sehr viel Branding und Strategie und aber auch Produkt. Mein Background ist, ich war lange hier um die Ecke bei Jung von Matt auch, habe viel Werbung gemacht, DDB, Leo Burnett, McCann Erickson, habe auch ganz viele Cannes-Löwen gewonnen, ja, ich glaube, das ist auch gut. Ohne KI habe ich noch ein paar Cannes-Löwen gewonnen, Oscar der Werbung und trinke gerne Bier und freue mich, hier mehr zu lernen und was auch zur Republika auch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr dort wart, aber ich glaube, es ist auch sehr spannend, was man da jetzt so, weil wir hatten, ich hol mal wieder aus, wir hatten letzte Woche auch ein Thema im Sohaus, ein Thema über KI, und es war natürlich, das ist halt so, so groß, ja, also das Thema war Culture und Community und AI, und das ist auch heute dann wieder sehr spannend und freue mich, wenn ich was mitnehmen kann.
Ja, ich glaube, was uns ja alle irgendwie so ein bisschen umtreibt, ist, wie schnell sich die Möglichkeiten der KI irgendwie gerade entwickeln. Also die letzten 12 Monate allein nur, wenn man sich anschaut, was damals schon möglich ist, wie wir da schon alle irgendwie durchaus begeistert waren von dem, was schon geht. Und wenn wir uns heute anschauen, was inzwischen alles geht in ganz vielen verschiedenen Bereichen, von Coding bis hin zu Kreativarbeit. Und ich würde mal so anfangen mit einer kurzen Fragerunde an euch drei, wie KI denn heute schon, also fernab von Sachen mal ausprobieren, welche Rolle KI heute in eurem Alltag schon spielt?
Und du guckst mich an, deshalb machen wir jetzt nicht die ganze Zeit so, aber
nachher klar, drehen wir um.
Wir drehen dann um, also kann ich gerne sagen. Also wenn ich meinen eigenen Arbeitsalltag angucke, dann arbeite ich mit unterschiedlichsten KI-Tools. Ich habe unterschiedliche Firmen, die ich tatsächlich führe. Das heißt so, ich sag mal 30%, 35%, 40% ist auf jeden Fall mit KI. Ich habe den Vorteil, dass ich sehr viele Dinge selbst durchdenken darf und muss auch, strategische Dinge. Da lasse ich mir von dem einen oder anderen KI-Tool auch Dinge mal vorschlagen. Es ist aber nach wie vor so, und das erzähle ich auch in den KI-Trainings, die ich gebe, dass eigentlich meine Erfahrung ist, dass so eine KI mir so die ersten 80% ziemlich gut hinwirft. Das geht auch unheimlich schnell. Das ist immer der Moment, wo alle, die damit noch nicht so viel arbeiten, sagen, wow, das ist ja irgendwie Magic. Aber diese letzten 20%, also what separates great from good, die müssen wir selber machen, wo wir jetzt gerade bei Kreativität ja auch gleich sind. Und das ist eigentlich extrem aufwendig, finde ich. Und ich erlebe, weil ich ja eine Professur habe, eben auch, wie junge Menschen umgehen mit KI. Und meine, also das, was ich versuche beizubringen, Studierenden ist, dass eben nicht der erste Entwurf schon gut ist. Die geben häufig sofort auf, weil sie denken, sie sind fertig, sieht ja prima aus. Während wenn du richtig Ahnung hast und du dann siehst, was da rauskommt, weißt du eigentlich, nee, das ist ein erster Entwurf. Und jetzt geht es darum, die letzten Icing on the Cake, die letzten 20% wirklich zu optimieren. Da das hier ein Podcast ist, sieht jetzt niemand, dass alle anderen mir gerade zunicken, was ich ganz schön finde. So. Also das heißt, meine eigene Arbeitserfahrung ist, ich arbeite schon sehr viel damit. Ich weiß, dass ich nicht alles sofort nehmen darf. Das ist auch wirklich fatal. Und ich sehe eben rund um mich zu, dass häufig sehr früh schon aufgegeben wird im Sinne von, sieht eigentlich gut aus, können wir gleich so nehmen. Und das hat eben nichts mit eigener Kreativität zu tun. Das hat nichts mit, wir machen es jetzt richtig gut zu tun. Das ist dann eigentlich nur Faulheit. Und das ist gefährlich.
Ich kann da mal direkt einhaken und aus meiner, um die Reihenfolge mal aufzubrechen, um aus meinem Arbeitsalltag zu berichten. Ich bin ja grundsätzlich mal so ein sehr neugieriger Mensch, der immer alles irgendwie ausprobieren will. Das heißt, ich habe das quasi in gefühlt jeder Dimension ausgetestet, die mir so eingefallen ist. Vom Coding für digitale Produkte bis hin zu Software, Video-Editing, Programme und alles Mögliche. Bis hin aber auch zu Sachen wie Texten, was mache ich aus dem Transkript eines Podcasts, wie kann ich das in verschiedenste Formen aufbereiten, wie mache ich denn aus dem einen Artikel, den ich über das eine Gespräch geschrieben habe, noch eine Version für YouTube, noch eine Version für den Blog, noch eine Version für den Newsletter, noch eine Version für Instagram, noch eine Auskopplung oder einen Posting-Text aus dem einen Zitatschnipsel, das ich da auf Instagram posten möchte. All solche kleinen Sachen. Und ich gebe dir recht, es sind zwei Sachen, die ich festgestellt habe in den letzten Monaten. Wenig überraschend, fairerweise. Das eine ist natürlich, je besser der Input ist, desto besser ist der Output. Das heißt, je genauer der Prompt ist, je genauer ich Ahnung von der Sache habe, die ich eigentlich haben will, und das der KI auch irgendwie versuche beizubringen, desto besser ist auch das Ergebnis. Und gerade wenn es um Softwareentwicklung zum Beispiel geht, je mehr Erfahrung du hast im Projektmanagement von solchen Projekten, desto besser kannst du auch eine KI aussteuern, desto besser kannst du auch mal so Kleinigkeiten, einfach mal alle 5 Schleifen irgendwie mal wieder eine Korrekturschleife einbauen oder mal nochmal checken, sind jetzt wirklich alle Sicherheitslücken auch dicht, die man so haben sollte. Daran denkt man natürlich nicht, wenn man einfach mal sagt, baue mir kurz mal irgendwie eine App für dies und das, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Also die Erfahrung spielt schon auch irgendwie eine große Rolle, die man reinbringt. Und im kreativen Bereich zum Beispiel, ich habe ja ein paar Bücher geschrieben die letzten Jahre. Was für mich immer der größte Graus beim Schreiben von Büchern war, ich habe immer unfassbar viel Material gehabt, was ich irgendwie verarbeiten wollte. Aber ich kann dir wunderbar einen Artikel schreiben in den nächsten 10 Minuten, ohne KI. Aber ich bin unfassbar schlecht darin, mir eine Gliederung und irgendwie so irgendeine Art von Spannungsbogen, Dramaturgie für so ein Buch aus so einem Wust von Material zu bauen. Und das zum Beispiel kann die KI richtig gut, einmal irgendwie durch das ganze Material gehen und dann herausfinden, welche Kapitel brauchen wir denn und wie schreiben, also was soll in diesen Kapiteln thematisch stattfinden. Und dann kann ich das wie so einen Arbeitsauftrag irgendwie runterschreiben. Und das hat in dem Fall zum Beispiel mein Output sozusagen verfünffacht wahrscheinlich. Genau. Aber ich übergebe mal.
Ist ja ein Podcast. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, dass das eine komplette KI-Stimme war, was wir gerade gehört haben.
Auch das spielt eine große Rolle bei uns inzwischen in Podcast-Produktionen hin und wieder.
Ja, weil der gute Daniel seine Stimme einfach mal digitalisiert hat und so klingt, wie er klingt. Ja. Ich stimme euch in vielen Bereichen zu. Also dass dieses 80-20-Ding, das geht mir natürlich auch so. Ich merke, dass an mir selber jetzt, dass die Kunst eigentlich ist, dass du lernen musst, wann du das Ding loslässt. So, und ich merke, dass ich manchmal dran arbeite und genau das mache, was du gerade erklärt hast, nämlich der Prompt muss noch besser werden. So, und das muss doch jetzt irgendwie hinhauen. Und jetzt hier kommen aber beim nächsten Wurf, da ist es doch dann anständig. Und ist es dann aber nie. Das ist auch ein bisschen abhängig von Tagesform, von Serverform, würde ich mal sagen. So an einigen Tagen kommt da einfach nicht viel Gutes dabei raus. Und dann kannst du 10-mal sagen, so bitte antworte präzise, nimm dir Zeit und sowas alles.
Halluziniere nicht.
So, halluziniere nicht. So, und wird dann aber trotzdem gerne gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist eher so wie, ich bin jetzt irgendwie kein Handwerker, der täglich an der Fräse steht, aber ich glaube, das ist so, wenn du versuchst, so eine Kugel zu machen oder so, du hast dann halt, wenn du das Ding von der Fräse nimmst, dann ist sie auch schon ganz okay, aber du musst trotzdem nochmal sie nachbearbeiten, weil noch irgendwo so ein paar Nasen dran sind und du musst dann nochmal Schleifpapier nehmen und musst das Ding nochmal bearbeiten. So. Und wenn du das irgendwie ewig auf der Fräse lässt, dann wird die Kugel auch irgendwann klein und der Frust wird groß und das führt dann letzten Endes zu nichts. Ich finde das aber trotzdem immer wieder interessant, auch neues Programm auszuprobieren und zu gucken, was das irgendwie schon kann. Aber ich merke, die Ergebnisse bleiben halt dann doch immer da. Und ich habe mittlerweile mich so gut kennengelernt, dass ich merke, okay, das ist der Moment, wo ich jetzt sage, danke für die Inspiration, danke für das, was da ist. Und ab da mache ich es jetzt wieder selbst. Und ab da mache ich jetzt nämlich einen Stift und dann mache ich eine Skizze. So. Und damit kann man dann besser arbeiten. Oder man macht das mit irgendwelchen Fotografien oder was weiß ich oder so. Aber man muss sich dafür trennen können. Man muss irgendwie das Ding klar haben. Es ist halt nur, es ist halt ein Vorschlag. Es ist das, was du vorgespielt kriegst. Und ab da musst du dann irgendwie das Spiel dann selber weiterspielen.
Genau. Das ist, also auch ich benutze oder wir benutzen das auch irgendwie und es ist irgendwie schon ein Standard geworden. Ich finde es nur spannend, dass ich kann mir ganz viele Sachen prompten und schöne Headlines mir, hey, ich schreibe mir eine Headline wie Wyden Kennedy für die und die Kampagne, ja, dann kommt gutes Zeug raus, ja, erstaunlicherweise. Der Punkt ist nur, was viel spannender ist, finde ich, dass der Kunde das dann macht und dass er mich da nicht braucht, ja. Und das finde ich halt scary, aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass halt Leute enabled werden, selber dann Kampagne oder Marketing oder eigene Produkte zu bauen. Ja, ich glaube, das ist halt, ich meine, wir sind so ein bisschen Dienstleister so und das, damit befasse ich mich und frage dann natürlich auch mal Claude und OpenAI so, was ich jetzt machen sollte und darüber sollten wir auch mal philosophieren, so, ja, weil das Schöne ist, dass mit AI können Leute, die vielleicht keine CTOs sind, können dann irgendwie was coden und können dann auch irgendwie ein CFO. Das Schöne ist so, ich kann irgendwie, egal was ich nicht gerne mache, mir einen AI-Companion-Co-Founder suchen, ja, und dann ein Startup gründen oder eine Bewegung starten. Und das finde ich halt sehr spannend. Und da würde ich gern vielleicht auch heute mehr erfahren.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung. Einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart und vielleicht über unsere Zukunft.
Sehr gute Überleitung. Und meine Aufgabe ist es ja heute auch so ein bisschen, euch auf die Füße zu treten. Und deshalb werde ich vielleicht direkt mal so ein bisschen philosophisch und ich spiele jetzt mal hier so ein bisschen Devil's Advocate. Weil wenn wir, also Kreativität wird ja immer wie so eine heilige Kuh irgendwie durch die Straßen getragen und dann gibt es die Kreativen, die irgendwie so ein ganz bestimmtes Gen haben und so ein ganz tolles Talent haben, was alle anderen irgendwie nicht haben. Und dann denkt man sich, oh Wunder, haben die tolle Ideen. Aber die Wahrheit oder zumindest meine These ist ja so ein bisschen, Wahrheit und meine Thesen liegen ja immer nah beieinander.
Hab's auch gerade gedacht.
Meine These ist ja so ein bisschen, die KI funktioniert ja auch nicht anders. Also wer sehr kreativ ist, hat ja in der Regel sehr, sehr viel Input in seinen Kopf geschafft. Aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ob das Kunst ist, ob das Literatur ist, ob das Zeitgeschichte ist, ob das aktuelle Ereignisse sind. Und das Talent hinter Kreativität aus meiner Sicht, da dürft ihr mir gerne widersprechen, ist ja irgendwie diese Dinge zu kombinieren und daraus wiederum was Neues zu schaffen. Und das, was besonders kreative Menschen von vielleicht weniger kreativen Menschen unterscheidet, ist die Fähigkeit, Dinge zu kombinieren aus einem riesigen Pool von Inspiration und dann zu sehen, okay, ich habe doch irgendwann mal gehört, dass im 17. Jahrhundert irgendjemand dies, das, jenes in einem Kunstwerk gemacht hat. Und der andere aus der Politik 1965 hat mal das gesagt und mein Kunde braucht gerade das und irgendwie passt das alles zusammen und wenn wir das kombinieren, machen wir was Neues. Und meine These dahinter ist eigentlich, je mehr Input die KI hat und je besser die KI diese Mechanismen versteht, desto kreativer wird auch die KI. Und die spannende Frage dahinter ist ja, gibt es am Ende doch irgendwie so einen menschlichen Kreativitätsfunken, der die KI dann am Ende doch noch, also wir reden ja jetzt nicht von KI, wie sie heute ist, sondern von KI, wie sie vielleicht in 5 Jahren ist. Gibt es dann dennoch noch so einen menschlichen Funken Kreativität, der uns dann irgendwo doch noch von der KI unterscheiden kann? Ich gebe das jetzt mal an den Kreativitäts-Oscar-Gewinner.
Danke. ja, genau. Das ist die Kombination von Architektur, Design und Urlaub, ja, und da entstehen also Kannlöwen, ja, glaube ich. fest dran, aber ich glaube, die AI kann das dann auch. Ja? Das ist so, was mir Angst macht. Auch, hey, ich bin top geiler Kreativer und nee, die AI kann das nicht und so. Ich glaube, das ist gefährlich, sowas zu behaupten, ja, weil diese Fehler, wo der Mensch denkt, dass das genial ist, kann ich der AI ja auch beibringen. Mach es irgendwie komisch oder mach es mal ein bisschen nicht so perfekt. Ja, ich glaube, die AI ist für mich auch wie die Menschheit, wo ganz viel reingespeist wird oder wie wir von Kind auf bis jetzt oder auch später vieles lernen und aufsaugen und dann die Synapsen dann verbunden werden durch Bier und durch andere Sachen und dann entstehen so neue Sachen. Warum sollte das nicht auch die AI? Das wäre so meine Antwort. Und ich glaube nicht, dass es in 5 Jahren ist, sondern schon in 5 Monaten. Und in 5 Jahren haben wir dann eher Roboter, die schon alles machen könnten. Ja, das wäre so, wo ich fest dran glaube. Und aber ist ja auch okay. Also ich würde sagen, wie könnten wir, wenn wir jetzt keine Dienstleister mehr sind, wie kriegen wir, ich springe jetzt immer so, weil ich so viele lustige Ideen habe.
Ich versuche mir die ganze Zeit schon mental Notizen zu machen, ja, wo ich schwierig. Überall auch was zu
das
sagen
das kann die AI dann auch, aber ich glaube, wichtig ist Purpose, ja?
Ja,
und auch Basic Income und so, ja, haben wir aber schon eigentlich, aber solche Sachen und wie kann ich die Menschheit bei Laune halten, ja? Ich glaube, und wenn dann eh alles die AI macht, wer soll den ganzen Quatsch zahlen, frage ich mich dann, ja. Also das sind so viele interessante Themen, womit man sich jetzt beschäftigen sollte, weil das ist, ich meine, ich war ja auch in der Werbung und hey, CGI und 3D und ja, und Fotografie und Top-Fotografen und das hat so alles lang gedauert und CGI 10 Jahre immer noch nicht und jetzt AI ist halt so brutal schnell, Da ist die Angst, finde ich, ja, oder die Ehrfurcht. Und ich finde, deshalb, da mache ich mir sehr viele Gedanken. Nicht, dass man jetzt so Angst hat, aber dass man sich damit beschäftigen sollte, ja.
Geht's hauptsächlich um den Übergang oder geht's um die Grenze? Also geht's um den Übergang zwischen dem, was die AI kann und was Menschen nicht können? Oder geht es darum, so wie Gendis gerade sagt, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so AI und Robotik bis hierher und nicht weiter?
Ich glaube, wir reden über eine Daseinsberechtigung für Menschen, wenn es Maschinen gibt, die Dinge effizienter und effektiver als wir können. Und da an dem Punkt sind wir gerade. Als Menschheit. Wir haben uns was gebaut, was in vielen Dingen, nicht komplett, aber in vielen einzelnen Inselfähigkeiten Dinge besser können, als wir das tun. Das Ergebnis ist, dass wir uns fragen, ich mache jetzt mal so ein paar plakative Dinge, werfe ich mal rein, dass wir uns fragen, gibt es noch irgendwas, was wir können, was eine KI nicht kann? Deshalb Kreativität. Ne? Das ist doch was, was Menschsein ausmacht. Wir sind hochgradig kreativ. Und jetzt meine ich gar nicht mal nur Bilder malen im Sinne von Kreativität, sondern ich komme aus der Strategie, auch eine Strategie zu entwickeln, ist hochkreativ, weil du musst dich entscheiden, dass du dich von Dingen verabschiedest, die du nicht machst und massiv dafür entscheiden, dass du etwas ganz Bestimmtes tust und dann das auch wirklich 5 Jahre lang durchhalten. Also auch das ist hochgradig kreativ. So, jetzt haben wir eine KI und ich bin bei dir, Gen. Die kann kreativ sein und ich würde noch nicht mal sagen, irgendwann in Zukunft, sondern auch rückwirkend schon. Also für ein ganz einfacher Test ist für alle, die mal einen Aha-Effekt haben wollen, ChatGPT arbeiten 82% der Marketingleute mit, ist so das eine Tool, was sie alle können. Wenn man da das Stichwort Temperatur eingibt, also sagt so, mach mir mal ein paar Ideen für, sagen wir mal, ein Event, dann kommen da so ein paar Durchschnittsideen und dann sagt man, bitte das in der Temperatur 10. Dann haut dir ChatGPT wahnsinnig absurde Ideen raus, auf die wärst du irgendwie noch gar nicht gekommen, weil dieses Stichwort Temperatur ist ein Maß für Kreativität für so eine KI. Also da kann man sehen, je nachdem, wie man Kreativität definiert, das kann das Ding schon. Und das können die anderen Tools auch. Ich wollte jetzt nur ChatGPT einmal bringen, weil da die meisten auch Erfahrung mit haben. So. Ich glaube, der Punkt, dass wir versuchen zu sagen, aber wir sind doch viel kreativer oder wir suchen das irgendwie, ist, dass wir grundsätzlich als Menschen, vor allen Dingen die schon viel mit KI arbeiten, das sind am meisten die Marketing- und Vertriebsleute. Gibt eine Studie von McKinsey. Ich habe da lange gearbeitet. Ich gucke mir immer an, was die Kollegen machen. Die machen weltweit regelmäßig eine Analyse, eine Studie zu KI in der Wirtschaft und es kommt regelmäßig raus, die Marketing- und Vertriebsleute inklusive Werbung, die arbeiten am meisten schon mit KI. Also wer im HR-Bereich arbeitet, der hat noch gar keinen Blutdruck. Aber wir im Marketing, wir haben Blutdruck, weil wir merken, ach du große Güte, was du gerade gesagt hast, mein Kunde kann das doch genauso wie ich. Der tippt da ein paar Sachen ein und der kriegt ein paar tolle Headlines. Wozu brauchen die mich eigentlich noch? So, und weil wir...
Schlechtesten aus, leider.
Und das, so, danke für die Steilvorlage, sucht sich dann die Schlechtesten aus. Und das ist unsere Daseinsberechtigung, wenn wir... Ja, aber da muss er halt auch lernen, was gut ist und was nicht gut ist. Und das kriegt er dann beigebracht, wenn er merkt, über Zeit, naja, das, was er sich da aussucht, hat doch nicht den Impact, wie er hat dann doch Profis, die sich damit auskennen. Also ich kürze das jetzt ab. Ich glaube, wir haben alle Angst davor, laut gesagt oder nicht, dass uns künstliche Intelligenz ein Stück weit unseren Job wegnimmt. Und ich höre das sehr viel auf Konferenzen. Ich gebe ganz viele Keynotes zum Thema KI und immer irgendwie verbrämt, nie so direkt, kommt irgendwann die Frage, aber was ist mit Datenschutz? In der Hoffnung, dass das natürlich so schlecht ist, in Anführungsstrichen natürlich, dass man doch wieder Menschen braucht. Und naja, aber da ist es ja alles nicht so sicher und so. Wollen wir nicht doch lieber das Ganze irgendwie über Menschen kontrollieren lassen? Und immer Haken hinter, ich bin auch dafür. Ich rede jetzt nicht dafür, dass KI ganz toll ist und man das einfach blind irgendwie benutzen will. So, und jetzt komme ich auf den Punkt. Wir müssen uns als Menschen eigentlich eher fragen, hauptsächlich Marketing und Vertrieb, was ist unsere Daseinsberechtigung? Und ich mache jetzt mal eine Jobbeschreibung. Ich nehme euch mal mit in eine Welt vor 100 Jahren. Wenn jemand vor 100 Jahren Kutscher war und hat in Berlin eine Kutsche gehabt und hat Leute am Bahnhof abgeholt, um sie in ein Hotel zu bringen. Und das Auto wurde erfunden und plötzlich stehen an den Bahnhöfen nicht nur Kutscher mit Pferden, sondern auch Autos mit Taxifahrern drin. Dann kann so ein Kutscher entweder gesagt haben, ach du große Güte, ich bin sofort arbeitslos, weil keiner will mehr Kutsche fahren. Oder er guckt sich dieses Werkzeug Auto an und sagt sich, ach guck mal, das ist ja toll. Damit kann ich ja meine Fahrgäste sogar trockenen Fußes von A nach B bringen und sogar schneller. Also das heißt, je nachdem, was derjenige für eine Jobbeschreibung hatte, eine Daseinsberechtigung, war die, ich bin Kutscher und habe Pferde, oder war die Daseinsberechtigung, ich bringe Menschen von A nach B, ist das neue Werkzeug, was kommt, Auto, entweder um Gottes Willen, Fluch oder Segen, muss ich leider aber Taxi fahren lernen. So, und je nachdem, was unsere Daseinsberechtigung jetzt ist, und ich denke jetzt groß, Marketing, Werbung, Vertrieb, ist unsere Daseinsberechtigung, wir sind die, die die Headline selber schreiben, dann sind wir arbeitslos. Oder ist unsere Daseinsberechtigung, ich sorge dafür, dass mein Kunde die beste Kampagne kriegt und damit am meisten Impact hat, damit am meisten Geld verdient, um dann wieder sich die beste Agentur zu leisten. Wenn das die Stellenbeschreibung ist, dann müssen wir nur noch lernen, mit KI umgehen zu können, wie eben der Kutscher Taxifahren lernen muss. Aber das ist eine ganz andere Haltung. Je nachdem, wie ich drauf gucke, ist mein Wasserglas leer, halb oder ist es halb voll?
Ja, ich glaube, Kutscher und Taxi sind super interessant. Der kann ja auch Mechaniker werden. Also ich glaube, AI
kann er auch.
Genau,
ja,
das finde ich halt spannend.
Neu lernen.
Genau, ja. Und ja, ich glaube, das ist halt das Spannende. Ich glaube nicht, dass das alles irgendwie vernichtet wird, sondern es stehen halt wieder neue Sachen so, ja. Und das ist so die Menschheit, hoffentlich. Und was ich aber irgendwie sagen wollte, was ich aber wieder vergessen habe, ist, ja,
ich mache das fast mal ein bisschen größer.
Noch größer.
Wie Torte?
Fast schon philosophisch an der Stelle. Ich versuch's mal. Wenn wir das alles runterbrechen, also wenn wir mal anschauen, alles, was wir hier so am Tisch machen, so die Bandbreite von Strategie über Kreativität, Marketing, Kommunikation hin zu Journalismus und Medienkrams, dann geht's ja am Ende des Tages eigentlich immer im Kern um Emotionen und Entertainment. Und wenn wir Emotionen und Entertainment anschauen, merken wir gerade, dass gerade im digitalen Raum ein unfassbarer Überfluss entsteht, der ja noch viel größer wird. Und wenn ich mir anschaue, was an Content am Ende wirklich funktioniert, dann sind es ja oftmals die nicht so perfekten Dinge. Also wo wirklich jemand in die Kamera schaut, Podcasts, wo wirklich zwei Menschen gegenüber sitzen und nicht die KI-generierte Stimme, die mir eine halbe Stunde irgendwas erzählt im Gespräch mit einer anderen KI-generierten Stimme. Wir Menschen wollen ja irgendwie Menschen sehen. Wir Menschen wollen uns in, gestern lange drüber gesprochen, wir Menschen finden dann so Geschichten wie Yellowstone auf Netflix super spannend, weil es eben so eine Welt zeigt, wo wir irgendwie so eine Sehnsucht haben, Natur und Tiere und dieses vielleicht doch eher roughere Leben, wo nicht alles so klar und linear funktioniert. Und das sind ja dann so genau die Sachen, die eigentlich spannend sind und die dann KI nicht lösen kann, weil KI eben dieses Menschliche irgendwo nicht so gut hinbekommt. Und meine These dazu ist dann schon wieder so, dass ich sage, vielleicht werden wir ja sehen, dass KI am Ende, und das ist jetzt eine steile These, gebe ich zu, dass KI am Ende der Eintrittspunkt ist, uns so ein bisschen aus der reinen Digitalität, in der wir uns die letzten Jahre befunden haben, wieder rauslöst, weil wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen doch wieder irgendwie Menschen sehen. Wir wollen doch weniger Displays vor uns haben. Wir wollen nicht die ganze Zeit auf unser Smartphone schauen und da irgendwie wieder reinkommen. Weshalb, letzter Gedanke ganz kurz dazu, weshalb ich übrigens auch fest davon überzeugt bin, dass wir da genau an den Punkt kommen, dass wir sehen es ja jetzt schon irgendwie an OpenAI, die gerade an so einem AI-Device arbeiten, wo ich mir sehr sicher bin, dass das kein Display haben wird. Also wo wir in eine reine Audiokonversation mit der KI kommen und das dann am Ende irgendwann so ein Produktivitätstool für uns wird wie Outlook, nur halt mit anderen Mitteln, ohne Tastatur und Bildschirm. Und natürlich kommen die ganzen Sachen, wie mache ich mein Social Media Marketing und so weiter, das kann ich dann wunderbar mit KI machen, aber der Aufmerksamkeitsfokus wird sich vielleicht wieder ein bisschen auch ins Analoge drehen. So, kurzer Monolog von mir dazu.
Das, du bist ja der Moderator.
Also ich finde das einen wichtigen Punkt. Das, was du gerade gesagt hast, sagt ja, die letzten Endes die Zielgruppe ist ja immer der Mensch. So. Und ja, auch die KI, du hast gerade gesagt, haben wir Menschen überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Und das ist der Zweifel, der uns gerade so kommt. Aber die KI ist ja letzten Endes Mensch gemacht. Und wir sind ja dann doch wieder, drehen uns ja doch um uns selbst. Und wir sind ja auf der Suche nach was Neuem. Du hast Unterhaltung angesprochen, was ich sehr wichtig finde. Wir möchten ja irgendwie schon auch uns einfach nicht langweilen. Also unsere Gehirne, unsere menschliche Intelligenz ist immer auf der Suche nach was Interessantem, um das wir uns drehen können. So, und die KI kann da sicherlich helfen, viele Vorschläge zu machen, aber das Kuratieren, das übernehmen ja doch wieder wir Menschen. So, und jetzt ist es so, jeder von uns Vieren hier am Tisch kuratiert wahrscheinlich Sachen anders und jeder von uns hat glücklicherweise einen anderen Geschmack, wenn es um Bier geht wenn es auch um Filme geht, ist das jetzt ein lustiger Film oder ist das irgendwie ein spaßiger Film oder gucken wir uns lieber irgendein Drama an oder so. Und ich glaube, bei allem Respekt vor KI, auch vor dem Hintergrund, wie die in der Lage sein wird, so Human Insights selber sich vorzustellen oder die zusammenzufassen und zu strukturieren, so wie du das gerade gesagt hast, wie du das für deine Bücher gerne machst, so sind ja doch wieder die Menschen diejenigen, die das kuratieren werden und sagen, wir finden das jetzt aber gerade interessant. Und da wird irgendwo an irgendeiner Stelle ein Mensch dabei gewesen sein und sagen, jetzt kommt dabei eine neue, ich weiß nicht, ob es eine neue Filmserie ist oder ob es eine neue Fühlserie ist. Ja, denn wahrscheinlich sind wir von diesem Chip, den wir irgendwann mal haben, gar nicht so weit entfernt. Und dann brauchen wir nämlich auch keinen Screen mehr, sondern dann haben wir das irgendwie hier drin. Aber selbst dann wird es sicherlich so sein, dass dann das Zwischenmenschliche, wie das ja immer so ist, mit Yin und Yang und hin und her. Irgendwann willst du, wenn du so viel Trubel gehabt hast, willst du irgendwann mal Ruhe haben. Wenn du, wenn es mal warm ist, freust du dich, wenn es auch mal eine Abkühlung gibt oder so. So funktionieren wir Menschen ja nun einfach mal. Und was da an künstlicher Intelligenz dabei ist, kann sicherlich uns Vorschläge machen, was uns weiter unterhält, aber das Ganze zusammenzubinden, das Ganze zu kuratieren und das so menschenfreundlich aufzubereiten, dass Leute bereit sind, sich, weiß ich nicht, eine Comedy anzugucken oder sowas. Ich glaube, diesen Sprung, den braucht es dann nochmal, weil wir als Menschen das einfach toller finden. Und das, wenn die KI nicht halluziniert und klug ist, dann wird sie das akzeptieren.
Ach, jetzt nicht mehr.
Nee.
Mini-Gedanke dazu, nur als Ergänzung. Wir sehen das ja auch ganz gut in der Musikindustrie. Also natürlich sehen wir heute einen signifikanten Anteil der Neu-Uploads bei Spotify, die KI generiert sind und die performen manchmal auch ganz gut. Aber am Ende wollen die Menschen, also ich kann mich wunderbar vor einen riesigen Fernseher setzen mit dem perfekten Soundsystem und 5.1 oder 7.1 mich fühlen, als wäre ich mitten im Konzert. Aber wir
brauchst
wollen
du denn das nicht mehr? Mit dem Chip brauchst du das nicht mehr.
Oder so. Aber wir wollen ja trotzdem im Matsch stehen bei Regen und keine Ahnung, Massen von Menschen wollen da irgendwie Taylor Swift sehen für 100 bis 500 Euro pro Ticket.
Weil es ein Mensch ist.
Weil es ein Mensch ist, weil die Atmosphäre und es ja irgendwie doch, ja, oder die, oder AC/DC oder die Stones oder wen auch immer oder Eric Clapton oder jetzt habe ich bald alle.
Weil da ältere Menschen sind.
Nein, aber weil es ja irgendwie dieses Gefühl gibt von, da ist eine Masse an Menschen, das ist irgendwie eine Emotion, das ist dieses, alle singen mit, dieses Gefühl von Gemeinschaft, dieses Zusammenkommen, dieser Mensch, der da singt, besser oder schlechter, vielleicht auch mit Autotune, egal, aber es ist trotzdem diese Experience und wir wollen, glaube ich, schon irgendwie echte 3D-Experiences haben, auch wenn von mir aus ein YouTube-Live-Mitschnitt vom Konzert ganz toll sein kann.
Also das Stichwort, was du gerade bringst, ist ja erleben. Und das ist ein Unterschied, ob du selber da bist und es erlebst oder ob du nur am Bildschirm sitzt zum Beispiel und zuguckst, ne, Konzerte. Und das macht was bei uns im Gehirn. Das kennt ihr alle. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter als 3 Jahre oder 5, die ich hier gerade so im Raum sehe. Und ich habe das gerade zufällig letzte Woche gesehen in einer Dokumentation. Dieses Gefühl, das kennen wir alle. Als wir 5, 6, 7, 8 Jahre alt waren, da war jeder Tag unendlich. Man hat ganz, ganz viel gemacht, kann sich an ganz viel noch erinnern. Und irgendwie verging zwar die Zeit wie im Flug, aber jedes Jahr war elendig lang. So, wenn du ein bisschen über 20 bist, fängt das an, dass man die Jahre, das verwischt so, man fährt immer im Sommer in den Urlaub, es ist Weihnachten, immer am 24.12., man hat nie die richtigen Geschenke vor und rechtzeitig gekauft. Das alles ist einfach dann Routine, das heißt, das erlebt man gar nicht mehr, weshalb das in unserem Gehirn dann weggewischt wird. Das Gehirn merkt sich offensichtlich Dinge, ich bin keine Gehirnforscherin, ich habe das wirklich zufällig nun gerade letzte Woche in der Dokumentation mir angetan und habe gedacht, ja genau, jetzt fällt für mich ganz wahnsinnig viel zusammen. Im positiven Sinn, also Puzzle zusammen, connecting the dots sozusagen, dass man eben, wenn man schon sehr viel routinemäßig gesehen und erlebt hat, das gar nicht mehr speichert. Sodass wir immer wieder als Menschen auf der Suche sind nach was Neuem, was wir wieder neu erleben, weil wir dann merken, wir leben. Und dieser ganze Bums hier mit, entschuldigt, TikTok und ein Ding nach dem nächsten wegwischen, macht im Gehirn genau das nämlich nicht. Wir erleben das nicht. Und weil wir das nicht erleben, sind wir zwar vielleicht 3 Stunden damit beschäftigt, können hinterher aber keinen einzigen dieser Dinge nacherzählen. Und das ist doch schlimm.
Aber es ist die perfekte Vorlage für das, was ich gerade denke.
Na, was denkst du denn gerade?
Wenn wir hier,
Daniel, halluziniere nicht.
Was denkst du denn?
Wenn wir hier gerade über Angst reden und Marketing und Strategie und Kommunikation und was machen wir denn morgen, ist nicht genau das am Ende der Schlüssel? Haben wir es uns nicht vielleicht die letzten Jahre ein bisschen zu bequem gemacht, weil wir uns gedacht haben, ach, das ist ja ganz toll, unbegrenzte Reichweiten, neue digitale Kanäle, digitale Formate, Dinge, die man irgendwie ganz wunderbar mit vielleicht sogar geringerem Budgetaufwand irgendwie umsetzen konnte und haben dabei das Erleben ganz vergessen, weil die Begeisterung der Gesamtbevölkerung über all diese neuen digitalen Möglichkeiten so hoch war, dass wir da wunderbar auf dieser Welle reiten konnten und müssen nicht jetzt wieder an den Punkt kommen, wo wir echte Formate des Erlebens schaffen, die Menschen wirklich begeistern und mitnehmen und nachhaltig bewegen.
Man merkt ja, das Thema ist so breit wieder. Oder? Und wir springen hier auch total.
Hin und her.
Auch TikTok, das ist für mich dann so Zappen, ja. Also früher haben wir auch die ganze Zeit gesappt, das ist nichts hängen, das ist ja eigentlich nur Unterhaltung und Berieselung, ja. Ich bin mir sicher, dass da auch bei mir was hängen geblieben ist, auch wenn ich nur seppe. Aber wenn wir nochmal auf Marketing und Agentur und Dienstleister zurückkommen und AI und der Gründer oder der CEO von der Company dann einfach auch Bock hat, mit Leuten zu arbeiten. Ja, und das ist ja eine Frage, wie groß die Firma ist. Wenn die Firma klein ist, will die natürlich keine externen Partner oder Dienstleister haben, weil er das dann oder er oder das Team das da selber machen will, um Kosten zu sparen. Ja, aber hoffentlich größere Firmen oder die noch Business gut machen, es kann ja auch ein Startup sein, was gut Geld macht, aber wenn die dann Wert legen auf keine generische Werbung und keine generische Kommunikation und auch Bock haben auf ein Shooting, ich meine, ich habe lange für Volkswagen gearbeitet, ja, wir hätten auch im Studio irgendwie was fotografieren können, aber ich habe dem Kunden gesagt, hey, lass uns doch nach Spanien in die Sonne, das Licht ist geiler und das Ergebnis wird besser und ich glaube, auch heute haben die Leute Bock auf sowas, ja, dass da nicht irgendwas generiert wird, sondern einfach was zu erleben mit der Agentur oder mit der Person. Man fliegt dann nach Valencia Benidorm, ja, Benidorm, auch interessant, irgendwo in Spanien, da sind die meisten Hochhäuser, ja, also das ist Wahnsinn, das müsst ihr mal googeln, Benidorm und die Leute haben dann, oder Marketing-Team oder CEO hat dann einfach Bock auch was zu erleben, ja, wo wir natürlich dann wieder zu dir kommen und ich glaube, hoffentlich haben die Leute auch in Zukunft Lust einfach mit Menschen was zu machen, ja, weil auch diese AI-Sachen und hey, ich habe dann irgendwie hunderte von Formaten und 100 Headlines und die werden dann gegenseitig dann ausgetauscht und im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob die wirklich performen, ja, vielleicht haben die dann Reach, aber ob dann der Kunde dann wirklich was kauft, da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, was dann wirklich performt, ja, also Performance-Marketing, das Wort, das ist ja schon auch ein Clou, ja, also auch ein Kunde von uns, hey, wir sind so happy, dass auf Instagram das und das funktioniert. Und dann denke ich so, okay, was hast du denn verkauft? Ja, wir haben eigentlich noch nichts verkauft, ja. Da denke ich mir so, ey, mit was für einer Agentur arbeitet ihr, denke ich mir dann so, ja. Und da sind wir immer noch auch wieder mit AI und wichtig Resultate, ja. Ich glaube, das ist halt wichtig für uns hier auch am Tisch, wenn man Dienstleistungen macht, aber.
Naja, ich glaube schon, es gibt halt auch Produktgruppen, da ist Kreation tatsächlich überhaupt gar nicht so wichtig. Also da kannst du das schon machen, wenn du sagst, hier, KI, spuck mir mal so und so viel für die Medien Headlines aus, so und so. Und das verkauft sich auch so. Ich glaube, da dürfen wir uns jetzt so als Kreative und Kreativagenturen auch nicht, dürfen wir keine Augenwischerei betreiben. Ich wundere mich, wenn wir, manchmal machen wir ein bisschen Google-Kampagne und wir machen die Google-Kampagnen gerne, weil das so ein bisschen Marktforschung auch immer ist, ne? So, dass wir versuchen rauszufinden, welche Punkte, welche Argumente verfangen denn bei welchen Leuten und das kann man dann in der Analyse von Google immer so ganz gut sehen und es ist selten so, dass es im Ergebnis dann so rauskommt, wie ich gedacht hätte, dass das gut ist, weil bei Google-Textkampagnen, da kann man das, da wird man sehr demütig, finde ich, kann man das sehr schön sehen. Da hat man dann die Texte vielleicht sogar selbst geschrieben, so, und die blödesten Texte, die werden aber am meisten geklickt und führen dann auch, ne, weil, ne, in Folge dann zu den meisten Conversions dann womöglich noch. Und da würde ich mich irgendwie gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das nun unbedingt richtig ist. Und ich glaube, KIs können das ganz hervorragend zusammenfassen. Aber dennoch, wir müssen sowieso weg von diesem Mengendenken um jeden Preis, ne? Und wenn wir mal an Marke denken, an Qualität, auch an das, was uns jetzt bevorsteht, also mit dem Thema Masse kommen wir ja nicht weiter. Wir müssen ja irgendwie was Neues definieren, was nicht mehr Wirtschaft durch Wachstum definiert, weil wir hatten jetzt gerade wieder Earth Overshoot Day, ja, das ist vorbei. Wir brauchen zu viele Planeten. Wir müssen andere Wertgrundlagen schaffen. Und ich glaube, auch dafür können KI-Systeme ein Schlüssel sein, uns da in die richtige Richtung zu drücken. Und natürlich müssen wir sie klug prompten und klug befragen. Denn bisher, was macht die KI? Die nimmt eben halt die höchste Wahrscheinlichkeit, die nimmt die durchschnittlichste Kampagne, wenn du sie nicht gut promptest und nicht gut challenged und sagst, mach's mal wie Wyden und Kennedy, so, ne?
Wobei, das ist ja schon ein guter Prompt, wenn man ihm nur sagt, mach das irgendwie kreativer.
Das habe ich mir auch
gemerkt
von Gen. Also. Das nehme ich heute mit. Ja, guck mal, schon wieder was gelernt hier. So, ne? Jedenfalls, da muss es, glaube ich, weitergehen, dass wir nicht immer nur denken, wie kann irgendwie noch mehr verkauft werden, sondern es geht auch um Qualität. Es geht um Qualität von Marken und von den Produkten, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht kennen, aber bei denen KI uns helfen wird, sie zu entwickeln, weil sie auch passt in die Zeit, so wie sie sich gerade verändert. Und also wir sind drin im Klimawandel, wir sind drin in so einer Zeitenwende und ich bin davon überzeugt, ich weiß noch nicht, was das Next Big Thing ist nach Wirtschaftswachstum als der Latte, die wir haben, aber es wird eine neue Latte geben. Und ich glaube, die wird auch mit einer bestimmten Qualität und Lebensqualität zu tun haben. Und da sind wir wieder bei dem Leben, was Claudia gerade gesagt hat, ne? Bei dem Leben und dem Erleben. Da haben wir wieder einen menschlichen Maßstab und einen menschlichen Anker, den wir haben, oder dieses Kuratieren, was ich vorhin gesagt hatte. Danach wird sich das auch bemessen. Und die KI kann auch wiederum helfen, dann zu sagen, welche Auswirkungen hat das, was du machst und in welchem System bewegen wir uns jetzt gerade nach vorne. Und das wird sicherlich auch wieder Einfluss auf unser Erleben haben. Ich wollte es mal wieder ein bisschen philosophisch machen.
Nee, voll gut. Aber wir leben ja hier in so einer Bubble, ja? Konzerte und hier tralala und irgendwo hinfliegen und so. Das sind ja so wenig Menschen, die das sich leisten können eigentlich, ja? Was ist mit der Masse? Das frage ich mich so, ja? Wie, wenn die dann alle wegrationalisiert werden und die kriegen dann, wie der Kutscher dann vielleicht irgendwie eine neue Idee, was sie machen können, aber das ist die Gefahr, die breite Masse, wie man die auffängt, da habe ich echt Schiss.
Perfekte Steilvorlage auf meinen LinkedIn-Post von einer Woche.
Abgesprochen. Das ist nur, weil Gen die ganze Zeit auf deinen Bildschirm gucken
hinterher
kann.
Hinterher 50 Euro.
Läuft nur das Audio. Aber nein, aber der Punkt, also ich habe tatsächlich genau dazu einen Post gemacht vor ein paar Tagen. Weil die logische Konsequenz, also wenn meine These in diesem Post war zu sagen, wenn ich mir anschaue, was die letzten 12 Monate passiert ist und welche Schritte die KI gemacht hat und was die KI heute kann und um den Gedanken von davor abzuschließen, ich glaube, meine Idee oder These am Ende ist zu sagen, wir kommen vielleicht in ein Momentum rein, wo wir viel von diesen Standard-Everyday-Tasks, von diesem ganzen Grundrauschen, von hier die beste Textkampagne für Google und da noch irgendwie was und wie formuliere ich die E-Mail richtig und das Angebot und wie kalkuliere ich das? Diese ganzen Sachen kann ich wunderbar wegrationalisieren. Da hängen aber natürlich ganz viele Arbeitsplätze dran, die mir heute helfen, das irgendwie alles hinzubekommen, bis hin zu Produktion in irgendwelchen Herstellungsbetrieben, wo Robotik dann noch KI-gestützt mit reinkommt und so weiter. Das heißt, wenn ich mir anschaue, was die letzten 12 Monate passiert ist und wenn ich auf die nächsten 5 Jahre schaue, dann ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz, und das ist noch sehr optimistisch gerechnet, dass wir irgendwie wahrscheinlich in eine Arbeitslosigkeit von 30% Minimum reinlaufen werden oder sogar noch deutlich mehr. Wie gesagt, ich war sehr optimistisch.
Ich schüttel hier schon die ganze Zeit mit dem Kopf.
Ja, dahinter wird noch so mehr gezeigt. Also ich glaube mehr. So. Der Punkt ist aber ja der, also du darfst mir gerne widersprechen gleich, der Punkt ist aber ja der, wenn wir sagen, die Wertschöpfung verschiebt sich signifikant in den Standard-Tasks auf, und ich meine damit bewusst so Fließband-Tasks, und damit meine ich jetzt nicht nur physisches Fließband, sondern Coding, Entwicklung, Buchhaltung, Finance, Controlling, alles Mögliche. dann müssen wir uns ja irgendwie überlegen, wie können wir eine KI-Wertschöpfung irgendwie umverteilen. Und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich feststellen müssen, dass Kapitalismus und freie Marktwirtschaft in der heutigen Form nur noch schwierig funktionieren kann, wenn wir die Kontrolle den Leuten überlassen, die im Endeffekt vor allem heute an der Wertschöpfung partizipieren, nämlich den Anteilseignern der Unternehmen. Weil dann verschiebt sich ja im Endeffekt das Kapital vor allem auf diejenigen, die irgendwas besitzen und irgendwas herstellen. Und diejenigen, die halt jetzt vielleicht nicht gerade die Unternehmer sein wollen im Leben, die dann mit der KI wiederum was vollkommen Neues bauen und denen vielleicht dann auch eben genau dieser Antrieb für das Herausragende on top der KI-Wertschöpfung haben wollen. Es gibt ja auch Leute, die wollen das einfach nicht. Dann müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, dass die auch von irgendwas leben, dass die partizipieren können an einer Gesellschaft, dass die nicht in irgendeinem Ghetto vor der Stadt leben müssen, wo sie kaum was zu essen haben. Also es gibt einen wunderbaren Film, den ich da immer sehr gerne zitiere, richtig trashig, In Time mit Justin Timberlake in einer der Hauptrollen, wo es genau darauf hinausläuft, dass die Menschen dann irgendwann um ihre Lebenszeit gamblen, weil es keine andere Möglichkeit gibt mehr, es zu limitieren. Und die Leute, die halt viel Lebenszeit und Geld und Erfolg haben, leben in irgendwelchen wunderschönen Vierteln und die anderen draußen in irgendwelchen Favelas und sind gefühlt morgen schon wieder tot. So, das mal kurz die Dystopie. Jetzt darfst du gerne die Utopie ergänzen.
Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt utopisch wird. Aber also du hast gerade sehr, sehr viele Aspekte gebracht, die man sich jetzt eigentlich von jeder Seite nochmal systematisch angucken müsste. Das werden wir jetzt hier nicht schaffen. Auf gar keinen Fall. Aber wenn die Grundthese heißt, durch künstliche Intelligenz gehen Arbeitsplätze verloren, dann mache ich da sofort einen Haken hinter. Wenn die These heißt, wir werden alle wegen der KI arbeitslos und auch 30% ist ja schon durchaus eine Ansage, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall, aus verschiedensten Gründen. Aber ich möchte vorher noch mal eben einmal, weil ich sagte, verschiedene Aspekte sagen, was gucken wir uns denn jetzt an? Gucken wir uns bestimmte Industrien an? Weil je nachdem, welche Industrie uns wir angucken, gibt es ein Ja und ein Nein. Gucken wir uns verschiedene Regionen an? Also gucken wir uns jetzt Deutschland an? Gucken wir uns Europa an? Gucken wir uns USA an? Gucken wir uns Asien an? Je nachdem, wo wir da schneiden, unterschiedlichste Antwort. Und es gibt einen Aspekt, ich sage da gleich jeweils was dazu, aber es gibt einen Aspekt, weshalb ich sehr sicher bin, dass wir nicht zu viele Arbeitsplätze verlieren. Und das ist der Aspekt, dass bislang immer, wenn es etwas Neues gab, industrielle Revolution zum Beispiel, hat das dazu geführt, dass wir Menschen eigentlich nicht dasselbe wie immer haben wollten. Einmal Essen am Tag reicht, ich übertreibe jetzt, ein T-Shirt in der Woche neu gewaschen reicht, sondern der Wasserstand hat sich einfach erhöht. Wenn wir eine Waschmaschine haben, dann wollen wir jeden Tag neue Socken anhaben, sonst hat gereicht, jeden Samstag ein paar neue Socken anzuziehen. Und das haben wir jetzt gerade im Bereich Marketing, mache ich mal am Beispiel, weil wir sind alle aus dem Bereich und können das beurteilen. Da haben wir das auch. Wenn es harte Arbeit war, händisch Content zu erstellen, dann haben wir eine Idee pro Woche entwickelt und die dann weiter massiert und gebaut und dann wurde die, also irgendein Marketing-Asset und das wurde ausgespielt. So, dadurch, dass wir jetzt mit KI sehr, sehr viele Ideen gleichzeitig bauen können, steigt für alle, aber auch der Wasserstand heißt nämlich dreimal Content am Tag, weil ja auch unsere Kunden anspruchsvoller werden. Die lernen jetzt ja auch, wieso, warum ist das nicht genau auf meine Bedürfnisse in diesem Moment zugeschnitten, in dem ich jetzt hier gerade sitze. Ihr kennt mich doch alle und deshalb müsst ihr doch das jetzt genau auf mich als einzelne Zielgruppe in gleich eins steuern. Das ist das sogenannte Segment of One, statt jetzt irgendwelche großen Segmentierungen zu machen. Das wird jetzt alles ein bisschen sehr holzschnittartig, wie ich das erzähle, ansonsten dauert es ewig. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir nicht gestoppt werden als Menschen, dann nehmen wir das, was da ist und sagen super und davon jetzt einfach mehr. Mehr saubere Wäsche, mehr Content, mehr. Und deshalb werden wir erstmal im Marketing nicht als große Zahl arbeitslos, weil wir einfach deutlich mehr Output generieren müssen, weil die Kunden deutlich mehr Output erwarten, weil unsere, wenn wir jetzt Agenturen sind, unsere Kunden mehr Output von uns erwarten. ich will nicht drei Headlines von dir, ich will 30 und suche mir die schönsten aus. Vorher waren drei okay und so weiter. Ich bin schon genickt. So, also worauf ich hinaus will, ist, dieses eine Element macht, es sei denn, wir haben andere externe Faktoren. Irgendeiner fängt einen Krieg an. Dann haben wir was ganz anderes, worüber wir uns unterhalten müssen. Aber wenn das normal in Anführungsstrichen läuft mit weiter Konsum und weiter soziale Marktwirtschaft und jetzt bin ich nur in Deutschland und in Europa, dann glaube ich nicht, und ich sage gleich noch ein paar Zahlen dazu, dass wir hier in großer Zahl Arbeitsplätze verlieren. Das heißt nicht, dass es nicht individuelle Menschen gibt, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Also wenn du Dolmetscher bist und jetzt nicht gerade sag jetzt irgendwas, Präsident Xi übersetzen muss, was immer ein persönlicher Dolmetscher macht, dann bist du arbeitslos als Dolmetscher, weil da gibt es inzwischen genügend KI-Anwendungen, die das auch oder unter Umständen besser hinkriegen. Also für diese eine individuelle Person gilt auf jeden Fall, such dir einen neuen Job. In der großen Zahl ist das nicht der Fall. Ich gebe eben zwei Zahlen dazu, damit ihr seht, dass ich jetzt nicht nur hier irgendwie so aus dem Bauch aus was erzähle, sondern dass dahinter auch Zahlen sind. Einmal wieder McKinsey und einmal Fraunhofer Institut und Handelsblatt. McKinsey, weltweite Studie, 2019 die Frage, wie viele Arbeitsplätze werden wir weltweit an die KI verlieren? Ergebnis 1%. So? Deshalb habe ich es dazu gesagt. Das hat sich seitdem aber nicht geändert. Die Analysen dahinter sind jetzt andere. Es gibt neue KI-Systeme, es war alles vor ChatGPT und Co. Ich will nur sagen, da kam jetzt nicht raus 30%. Und es ist auch wieder was anderes, welche Region wir uns angucken. Da ist eben auch Asien mit dabei und auch USA und so weiter. Aber die erste Zahl. Die zweite Zahl fokussiert jetzt auf Deutschland. Handelsblatt, Fraunhofer-Institut, dieselbe Frage. Welche Jobs werden in Deutschland Stellen verlieren und welche tun das nicht? Und jetzt mache ich wirklich eine Abkürzung. Das Ergebnis war, die haben sich zwei Sachen angeguckt. Wie stark verändert sich der Job durch KI? Und wie viele Arbeitsplätze werden mehr oder weniger gebraucht durch KI? Das Ergebnis ist interessanterweise im Marketing, ich nehme jetzt mal extra wieder Marketing raus, ich kann euch das auch für Lehrer und Lkw-Fahrer erzählen und Lehrerinnen und Lkw-Fahrerinnen. Im Marketing ist es so, wir haben auf der einen Seite eine wahnsinnig hohe Veränderung dessen, was wir tun inhaltlich durch KI, das merken wir alle. Wir haben alle Blutdruck. Oh Gott, schon wieder ein neues Tool, oh Gott, schon wieder was Neues, jetzt müssen wir uns das wieder drauf schaffen. Deshalb trainiere ich in einer Tour Marketing-Leute, weil die alle bei mir sitzen in meinen Trainings und sagen, schon wieder was Neues, was ist jetzt KI-Agent, wie geht das jetzt wieder? Und ich muss mir das ja auch selber beibringen. Also wahnsinnig hohe Veränderung. Das ist bei Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel nicht so. Ich bin ja auch noch Professorin, da merke ich das, das ist nicht so wichtig, nicht so schlimm. Aber auf der anderen Seite tatsächlich kein Arbeitsplatzverlust, weil, das ist das mit dem Wasserstand, was ich eben gesagt habe, einfach auch wahnsinnig viel mehr Content produziert werden muss. Aber wir machen alle andere Jobs. Wir machen jetzt nicht mehr den Inhalt selber. Also früher war, wir haben selber gemacht. Wir texten jetzt keine Headlines mehr selber. Sondern die KI macht, aber wir müssen das managen. Wir müssen hinkriegen, das ist gerade das, was wir tun. Das ist ein anderes Skill, diese ganzen KI-Tools zu können, die alle miteinander zu kombinieren, das Ganze zu jonglieren und aufzupassen. Das ist jetzt ganz wichtig, und entschuldige ich für das Wort, dass da kein Scheiß rauskommt.
Genau, aber was ist mit den ganzen Junioren und mit den Auszubildenden und so, die werden ja gar nicht mehr eingestellt, angeblich, ja, ich bin da auch schon lange raus, aber wir sind ja so experienced, seniorig, wir wissen das, benutzen die KI oder anderer für uns, der dann irgendwie Content erstellt, wo dann früher 10, 20 Junioren das gemacht haben und 3 Wochen gebraucht haben, ja, und das ist ja wohl angeblich. Ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich stimmt, weil ich jetzt auch nicht mehr den Agentur-Hardcore-Bezug habe, aber aber wahrscheinlich, ich springe wieder, die Junioren, die suchen sich dann was anderes oder die gründen dann was Neues, ja, und das ist ja das Spannende. Genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch super, wenn die da nicht bei Jungformat bis 6 Uhr morgens arbeiten mehr, sondern ihr eigenes Startup machen und dann für ihr eigenes Startup dann bis 6 Uhr morgens arbeiten. So, ja, aber wie gesagt, also meine Frage oder Antwort.
Ja, soll ich mal was dazu sagen?
Lass mich ganz, ganz kurz auf deine Ausführung reingrätschen. Der Punkt ist, also meine Sicht darauf, ja, ich kenne natürlich das Argument, so jede Transformation hat bisher neue Arbeitsplätze geschaffen und wir haben immer irgendwie eine Lösung gefunden. Aber all diese Transformationen, die wir bisher hatten, waren zeitlich so strukturiert, also ungeplant strukturiert, oder liefen zeitlich so ab, dass wir teilweise Generationswechsel dazwischen hatten. Das heißt, der von mir aus Kutscher, der nicht mehr gebraucht wurde, weil er noch keinen Führerschein, schwieriges Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, der keinen Führerschein hatte und dann hätte umschulen müssen, der konnte zumindest noch so lange Kutsche fahren, bis er von mir aus in Frührente, das ist ein abstraktes Bild, ich weiß, es war ein doofes Beispiel, aber nee, ist
das,
egal.
Das Beispiel ist gut, ich schüttel mit dem Kopf, weil das auch, glaube ich, auch nicht richtig ist. Aber
ja, es gab natürlich auch Arbeitslose damals in bestimmten Bereichen, aber wir hatten trotzdem mehr Zeit, um uns als Gesellschaft darauf anzupassen. Und das, was ich gerade, und ich bin großer Fan von Studien, aber Studien sind immer nur eine Momentaufnahme oder du kannst meine Studie über ein halbes Jahr, über ein ganzes Jahr machen. Aber, und deshalb habe ich vorhin von den 12 Monaten gesprochen. Wenn wir vor 12 Monaten gesprochen hätten, hätte niemand hier am Tisch, inklusive mir, gesagt, dass die KI heute so gut in diesen Themen ist, die sie heute kann. Ich hätte das nie für möglich, also was heißt nie für möglich gehalten? Ich hätte es nicht in dem Zeitraum für möglich gehalten, dass ich mich heute hinsetzen kann, mit ein paar einfachen Prompts der KI sagen kann, bau mir ein Videobearbeitungstool, das mit KI selbst erkennt, wann wer spricht, aus mehreren Videospuren hin, wo ich wahrscheinlich noch vor 2 Jahren ein Entwicklerteam mit 20 Leuten hingesetzt hätte, um über 5 Jahre hinweg irgendwie mir diese Lösung zu bauen. Mhm. Und das hätten wir vor 12 Jahren alles nicht geglaubt, vor 12 Monaten alles nicht gedacht oder geglaubt. Und mir graut es ein bisschen davor, was wir in 12 Monaten sagen, wenn wir dann wieder hier an diesem Tisch sitzen, hoffe ich doch sehr, weil der noch nicht weg KI-isiert wurde. Ihr habt ja den Mietvertrag verlängert. Aber das ist ja der Punkt. Also mir der Impact von, und da ist der nämlich der Unterschied aus meiner Sicht, eine industrielle Revolution war in irgendeiner Form eine lineare Bewegung. Also im Sinne von, wir hatten neue Technologien, wir hatten neue Möglichkeiten, aber die haben sich in dem Prozess nicht die ganze Zeit wieder neu verbessert und komplett transformiert in völlig neue Möglichkeitsfelder hinein. Und es war in der Regel meistens auch ein sehr begrenzter Einflussbereich, den diese Technologie hatte. Wenn ich auf KI schaue, dann kann ich ja in jedem Bereich unseres Arbeitslebens, und wenn es die Gärtnerei ist, die Gießpläne und die Verwaltung irgendwie wegrationalisiert.
Ersetze KI durch Dampfmaschine.
Ja, aber die Dampfmaschine hat genau quasi einen Zweck und die KI hat 5000 Möglichkeiten und Anwendungsfälle gleichzeitig.
Ich habe den Eindruck, es muss hier einer nochmal den anthroposophischen Part übernehmen und spielen. Also ich glaube da tatsächlich sehr an die menschliche Intelligenz und auch an dieses an diese eine Wahnsinnsfähigkeit, die uns, glaube ich, als Menschen ja doch besonders macht, und das ist unsere wahnsinnige Anpassungsfähigkeit. Ich nehme jetzt nochmal ein blödes Beispiel aus den 50er und 60er Jahren. Wenn wir uns einen alten Film angucken, dann wisst ihr alle, wie lange das dauert, bis da mal so ein Schnitt kommt, ne? Und heutzutage nehmen wir Sachen auf mit mehreren Kameras und dann kannst du irgendwie nach 7 Frames wird schon geschnitten von 24. So, und wir können das irgendwie im Großen und Ganzen, können das jüngere Menschen können das ganz gut verarbeiten, und je älter wir werden, umso länger dauert das dennoch. Ich glaube, wir Menschen sind da sehr schnell und sehr anpassungsfähig, und was ich vorhin schon mal gesagt habe, ohne jetzt Gehirnforscher zu sein, wir langweilen uns halt auch schnell. Und wenn wir irgendwie merken, da können wir irgendwie nichts werden, ich kann kein Junior werden in der Werbeagentur, will ich vielleicht auch gar nicht, ja, weil ich vielleicht was selber machen kann mit den KIs, die ich jetzt irgendwie zusammenschalte, und da habe ich gerade Bock drauf und ich entdecke hier ein anderes Betätigungsfeld, mit dem ich, was ich sogar irgendwie vielleicht monetarisieren kann. Oder wenn Geld nicht, wie ich vorhin sagte, ne, diese Wirtschaftlichkeit, dieses Wachstum, das ist, was ich haben will, kann ich vielleicht was anderes erzielen damit. Dass Leute das tatsächlich hinkriegen. Und dieses Thema lebenslanges Lernen, das haben wir an diesem Tisch noch nicht gehabt. Das ist aber, wird aber halt eben umso wichtiger. Und wer dieser Tage auch schon mal einen jüngeren Praktikanten oder eine jüngere Praktikantin gehabt hat, weiß, dass da nach 3 Monaten ist langweilig, ja, so. Und das ist, wenn wir das mal positiv angucken, dann ist das ja gut, dass da so viel Wunsch da ist, Neugier auf Neues, was Sachen auszuprobieren. Und darum denke ich, wenn die KI das hergibt, dann werden die Menschen auch immer wieder sich was Neues erfinden. Das sind vielleicht nicht alle dann darunter. Und da müssen wir tatsächlich jetzt im Sozialgefüge, in der Gesellschaft sehr, sehr genau aufpassen. Nicht jeder kann da vielleicht so schnell mitschwimmen. Aber das ist dann tatsächlich unsere Aufgabe, das auch nochmal neu zu überlegen und zu durchdenken. Und ich will hier nicht spekulieren, wie viele Prozent das irgendwie sind. Aber ich glaube einfach daran, dass Menschen, wenn sie merken, dass ihnen langweilig wird oder dass sich da neue Möglichkeiten und Chancen auftun, dann wird das wahrscheinlich demnächst einfach schneller sein. Und wahrscheinlich werden die Einheiten kleiner werden, die Unternehmen werden kleiner werden, aber vielfältiger. So,
gebe ich dir auch völlig recht. Ganz, ganz kurz, ganz mini kurz. Ich gebe dir völlig recht. Versteht mich auch nicht falsch. Ich rede hier nicht vom Untergang der Menschheit. Ich glaube nur, wenn ich mir heute die Umsatzverteilung im Markt anschaue, wenn ich mir anschaue, welche Unternehmen womit wie viel Geld machen. Und ich glaube auch, dass wir uns als Menschheit nie langweilen werden, weil wir immer wieder irgendwie neue Ideen haben.
Zur Not
werden.
Hauen wir uns die Köpfe ein.
Genau, das kriegen wir auch immer wunderbar hin.
Das macht den
Aber
Kopf auch immer frei.
Das macht den Kopf
durchaus,
auch frei.
Ja.
Aber was ich eben schon glaube, und das ist eben die These hinter dem, was ich sagen wollte, dass, und ich bin jetzt kein Kapitalismusverächter, verstehen mich nicht falsch, aber ich glaube, dass Kapitalismus, so wie er heute funktioniert, maximal wachstumsgetrieben, maximal dominiert von den Anteilseignern der Unternehmen, aber zumindest noch so umverteilt, dass wir sehr viel Mitarbeitende in den jeweiligen Unternehmen haben, die zumindest von dem Wachstum und von den Umsätzen partizipieren. Wenn sich da aber die Wertschöpfung in diesen Unternehmen signifikant zu KI verschiebt, brauchen wir mal nur das Segment der dominanten Tech- und Softwareunternehmen rausnehmen und wir uns anschauen, was da an Geld umgesetzt wird. Dann müssen wir uns überlegen, lassen wir das so bleiben und dann verdienen die Mark Zuckerbergs, Jeff Bezos und Elon Musks dieser Welt noch signifikant mehr Geld, weil sie weniger Kosten haben mit dem, was sie machen. Oder müssen wir irgendwann uns überlegen, ist das wirklich das Gesellschaftsmodell und Marktmodell, mit dem wir leben wollen? Oder müssen wir uns überlegen, wie wir das am Ende des Tages umverteilen wollen? Und ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie linksradikal zu sein in meinem Leben.
Du sprichst über eine digitale Sozialwirtschaft.
Ja, zum Beispiel. Aber ja, es ist ja nicht nur Digitalität, sondern es ist ja auch Produktion. Es ist ja auch alles, was an Industrie in wirklich einer physischen Produktion ist, wenn wir noch Robotik mit reinnehmen.
Also ich glaube, wir haben hier eine Kombination aus Geschwindigkeit, was du ja gerade angesprochen hast, und aus wohin wandert denn dann das Geld, was damit verdient wird. Und wir beide, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht sich bislang so angehört hat, sitzen im selben Boot, was Geschwindigkeit angeht. Ich habe nur gerade mit dem Kopf geschüttelt, weil industrielle Revolution war auch genau das, nämlich exponentielles Wachstum. Und für die Menschen zu der Zeit ging das auch wahnsinnig schnell. Das habe ich so viel gerade im Kopf geschüttelt. Aber ich bin trotzdem deiner Meinung und gerade deshalb auch, wir haben gerade ein System oder eine Situation mit KI, dass wir auch wieder alle das Gefühl haben, wahnsinnig schnell, da entsteht was, wir kommen nicht hinterher. Das hat einen riesen Impact auf einzelne Lebensbereiche, genau wie bei Dampfmaschine und Lampen und Telefon und so weiter. Nur eben, dass wir für uns das Normal ist, für die Leute früher nicht, für die Menschen. Aber es kommt eine Sache dazu und die ist wirklich anders als früher. Und das ist, das Ding entwickelt sich in einer Blackbox weiter. Dampfmaschine ist regional eingeschränkt. Wenn das Ding hochgeht, geht eine Maschine hoch, ein Werk ist kaputt, alle anderen können weitermachen. Das ist bei einer KI nicht. Da entwickelt irgendwer irgendwas. Wir sitzen davor und sagen, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber sieht ja gut aus. Hilft mir ja auch 10 Minuten Zeit zu sparen, nehme ich halt einfach. Also wir springen auf was drauf, auf eine Technik, die wir nicht mehr selber beurteilen können. Die auch teilweise, gab es ja gerade ein Beispiel, auch die Unternehmen unter Umständen selbst nicht beurteilen können, die die Dinger gerade trainieren. Das heißt, da entsteht ein Werkzeug, was eine Waffe sein kann, ohne dass wir merken, dass es eine Waffe ist. Das heißt, wir sitzen im selben Boot. Die Frage ist nur, ob dran steht Titanic. So, das ist das Thema Geschwindigkeit, dadurch Gefahr. Und jetzt, wohin geht das Geld? Bin ich auch völlig bei dir. Und jetzt gucke ich mal aus einer europäischen Perspektive. Was wir in Europa gerade verkehrt machen, ist, dass alles das, was KI-Entwicklungen sind, die normale Menschen, die Unternehmen nutzen, nicht oder fast alle nicht aus Europa kommen. Die Amis sind wahnsinnig weit, die Asiaten sind sogar noch weiter, die Chinesen extrem, die haben, was durch Digitalisierung der Gesellschaft angeht, haben die wirklich ganz, ganz riesen Fortschritte gemacht. Es gibt ganz viele, ich gehöre dazu, ganz viele Experten, ich gehöre dazu, keine Ahnung, ob ich Experte bin, die sagen, China ist eigentlich weltführend, was KI angeht, in sehr verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen. Wir gucken aber immer nach Amerika. Man müsste aber eigentlich auch nach Asien gucken. China ist auch nur ein Beispiel. So, was wir da verkehrt machen als Europa ist, wir lassen uns so richtig die Butter vom Brot nehmen. Die Tools kommen rüber, alle benutzen ChatGPT. Ich kriege inzwischen Rechnungen von ChatGPT, die sind in US-Dollar. Ich muss der Rechnung hinterherlaufen. Also ganz viele Systeme, die hier eigentlich laufen und normal sind, musste den Amis in Anführungsstrichen, und das klingt jetzt ein bisschen despektierlicher, als ich das meine, eigentlich noch beibringen. Und das ist nicht gut, dass wir sind nur noch Werkbank, wir benutzen nur noch die Tools, die aus Amerika kommen, im zu großen Teil aus Amerika. Und ich weiß, und das finde ich, jetzt meine persönliche Meinung dazu, ich finde das nicht gut. Ich benutze die Tools aber selber, weil sie einfach schön bequem sind, mich wirklich besser machen, effizienter und effektiver. Und da lassen wir uns die Butter vor Brot nehmen. Letzter Kommentar, und ich finde es extrem gut, dass wir in Europa, wir sind ja die erste Region, die überhaupt ein KI-Gesetz haben, dass wir eine KI-Verordnung haben, heißt das auf Deutsch EU AI Act auf Englisch, dass eben nicht jeder kommen kann nach Europa und sagen kann, hier, ist ja egal, was drin ist, ich habe ein tolles Tool, seht zu, ich möchte eure Kohle, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, weiß ich auch nicht, muss ich mich aber auch nicht drum kümmern. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr schwarz-weiß erklärt. Da finde ich sehr gut, dass wir bestimmte Systeme, KI-Systeme verboten haben schon seit über anderthalb Jahren, dass wir ab 2. August eine Kennzeichnungspflicht kriegen, auch in der Kommunikation für bestimmte Deepfake-Bilder und auch Texte, dass eben jemand, der nicht vom Fach ist, erkennen kann, dieses Bild ist KI-generiert. Das macht unheimlich viel Transparenz. Das löst noch nicht, wie gefährlich die Systeme an sich sind, auch die neuen, die entstehen. Wir wissen ja noch nicht, was kommt dann in, du sagtest 12 Monaten oder wann auch immer. Also das heißt, diese ganze Gemengelage aus, und jetzt fasse ich es zusammen. Wir haben Blackboxes, wir benutzen Tools, die etwas können, was wir nicht beurteilen können, das ist potenziell gefährlich. Und die ganze Kohle, die wir aber daraus, also die wir bezahlen, das ganze Geld geht gar nicht in Europa in die Wertschöpfung, sondern, da bin ich jetzt bei Elon Musk und wen du alle gerade genannt hast. Und wir brauchen in Europa, plus wir haben ein gutes Gesetz dafür, aber wir brauchen, dass es nicht zu gefährlich wird. Aber wir brauchen in Europa Systeme, die funktionieren. Letzter Satz, wenn die Amis uns die Satelliten abstellen, sind wir echt am Arsch. So, fertig.
Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Zusammenfassung.
So zum Thema, ich sollte eine Utopie bilden.
Weil bevor ich jetzt anfange, über Quantum Computing zu sprechen und wir dann bis 5 Uhr morgens hier sitzen.
Ich bin raus.
Aber trotzdem würde ich euch beiden noch die Möglichkeit eines Schlussstatements sagen, ergänzend dazu quasi ermöglichen.
Also ich bin ebenso überzeugter Europäer und mich stört das eigentlich auch. Mich stört aber noch viel mehr, dass ich den Eindruck habe seit einigen Jahren schon, dass es speziell in Deutschland so diese Einstellung gibt oder diesen Wunsch, der, glaube ich, da so ziemlich auf der Bremse steht, dass wir sowas erreichen. Können wir nicht einfach wieder zurück und können wir nicht einfach weiter Verbrennermotoren bauen und Autos? Warum können wir das nicht?
Ja.
So, und diese Frage, die schwebt für mich so über ganz vielen, wenn ich so ein bisschen die Nachrichten gucke und das lese. Und ich weiß noch nicht, wie uns die KI da helfen kann, das zu überwinden. Denn ich glaube auch, wir brauchen eine, weiß ich nicht, ob es eine europäische Lösung ist, aber auf jeden Fall irgendwie eine unabhängige Lösung, damit wir weiter auch mit den Technologien arbeiten können, die da entstehen. Und ich würde die auch nicht, verteufeln wollen, aber wir müssen da halt eine Form finden von, wie können wir das weitermachen? Denn irgendwann können wir gar nicht mehr.
Und warum können wir nicht einfach nur Verbrenner bauen, so wie immer? War doch schön, 50 Jahre.
Ja, aber das ist vorbei. Wegen der zwei Erben, weißt du?
Ja.
Ja, aber ist doch super, der dann nicht Junior geworden ist bei uns in der Agentur, wenn der das neue Tool da oder die App dann baut. Und ich glaube, das ist ja das Schöne in der Zeit, in der wir leben, dass man mit so wenig Ressourcen oder Budget, sage ich jetzt mal, also nicht mit einem Team von 20 Entwicklern, was bauen könnte. Ja? Auch mit Hilfe vielleicht von amerikanischer Unterstützung, genau. Aber ist ja trotzdem super. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass die Jungen oder Älteren oder whatever die Chance wahrnehmen und produktiv sind und aber auch geduldig sind. Ja, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die diese Tools benutzen und dann aber viel zu früh aufhören. Und es war aber immer schon so, dass die Leute dann, die dann nerdiger sind oder die dann nachts nochmal bis morgens dann dran arbeiten, die werden dann hoffentlich dann das neue Pendant zu ChatGPT und zu den PayPals bauen, hoffentlich, ja. Und bestimmt wird das so sein, aus Europa.
Hurra!
Und damit hat dieses Gespräch eine sehr gut eingeschenkte Weinschorle gehalten, die wir jetzt wieder auffüllen gehen, also ich vor allem. Und würde aber noch mal einmal kurz als Schlussgedanken tatsächlich an Europa anknüpfen. Und ich würde auch sagen, ich bin sehr überzeugter Europa. Und ich glaube, um doch die Box für eine Sekunde aufzumachen.
Die Pandora oder die Black?
Die Quantum Computing Box.
Ach, guck.
Weil wir genau an dem Punkt wirklich die Chance haben, endlich mal vorne zu liegen. Nicht, weil nicht die US-Tech-Companies auch an den Themen arbeiten, aber weil wir zum Beispiel gerade mit IQM in Finnland und Deutschland so als Co-Company, Grüße an Jan an der Stelle nach Helsinki, wirklich die Chance haben, unabhängige Hardware zu bauen, die wirklich konkurrenzfähig ist und wir endlich mal als Europa aufwachen müssen und sagen müssen, das ist die Chance, die Zukunft irgendwie signifikant mitzugestalten. Und wir müssen da endlich mal mit Geld reingehen und sagen, koste es, was es wolle, wir müssen da in dem Thema zumindest endlich mal nicht nur die akademische, wissenschaftliche Grundlage liefern,
sondern kreativ sondern werden.
Auch in die Wertschöpfung kommen.
Nee,
und
ins Machen.
Werden,
ins Machen kommen. Genau.
Insofern, ich danke euch sehr für diese Stunde und 14 Minuten.
Ui.
Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir verabreden uns, glaube ich, jetzt schon für nächstes Jahr im Mai wieder hier an diesem Tisch.
Und da sieht alles wieder anders aus.
Ich bin gespannt. Danke euch. Und danke für alle im Raum, die bis hierhin ausgehalten haben. Einer hat bis von Anfang bis Ende durchgehalten.
Und der Rest hat munter durchgewechselt.
Grüße an Dennis. Danke euch.
Vielen Dank.
Ja, ja. Ciao.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.